Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Auch heute geht es wieder in den digitalen Kaninchenbau Cybersecurity und es freut mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es geht heute weniger um konkrete Cybergefahren und die wachsende Bedrohungslage, auch wenn es natürlich immer aktuell ist und immer ein schönes Thema. Dennoch mit meiner heutigen Gästin Isabel Höhn, Channel Manager Cybersecurity bei Heiß, geht es eher darum, dass wir uns mal die Lücke angucken, die so zwischen den IT-Abteilungen und den Fachabteilungen in Unternehmen oftmals klafft. Und IT-Experten sprechen oft eine ganz andere Sprache als die Business-Seite oder die unterschiedlichen Business-Units, die es in Unternehmen gibt. Und hier kommen, wie Isabel das so schön in unserem Vorgespräch genannt hat, die sogenannten Security-Business-Partner ins Spiel. Was genau das ist, welche Rolle sie im Unternehmen haben und warum die gerade eine wichtige Brücke zwischen den beiden verschiedenen oder den verschiedenen Welten in Unternehmen bauen. Darum soll es heute gehen. Und ja, bevor ich Isabel die erste Frage stelle, würde ich dich bitten, Isabel, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Sehr gerne und danke für die Einladung, liebe Lisa. Wie schon genannt, ich bin die Isabel Höhn, arbeite seit fast 7 Jahren jetzt bei Heiß und komme tatsächlich aus der Businesswelt, ganz klassisch, weswegen ich mir auch zuschreibe, dass ich die Übersetzerrolle zwischen Business und IT ganz gut hinbekomme, denn ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, einen Master mit IT-Schwerpunkt zu machen, um so ein bisschen in die Welt einzusteigen. Habe danach meine Security Plus Zertifizierung gemacht, weil ich gemerkt habe, es soll in die Richtung Cyber Security gehen, Informationssicherheit, und bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei uns in der IT Security zu Hause, übernehme seit knapp einem halben Jahr Verantwortung über unsere europäischen Einheiten. Genau, deswegen bin ich heute hier und freue mich, ein bisschen was zu erzählen.
Ja, prima. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, die Security Business Partner schon angesprochen. Du und ich, wir können uns darunter schon was vorstellen, weil wir das so zum einen im Vorgespräch ja schon mal angeteasert haben und zum anderen sind wir ja quasi beide irgendwie so als Security Business Partner unterwegs, jeweils in unseren verschiedenen Welten. Was verstehst du unter einem Security Business Partner, damit wir das erstmal klären und dann gucken, welche Rolle und Aufgaben die haben?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt bei StepStone nach einem Security Business Partner suchen würde, würde man vielleicht gar keine Stelle finden, weil der Begriff so ein bisschen entstanden ist und ich tatsächlich dazu übergegangen bin, meine Rolle so zu definieren. Warum? Weil ich es nicht so sehe, dass wir über eine IT-Beraterrolle oder IT-Consultant-Rolle sprechen, sondern ich spreche explizit über eine Schnittstellenfunktion, die gerne auch aus dem Business heraus entstehen kann. So war es tatsächlich bei mir auch. Also ich bin damals bei Heiß im klassischen Business gestartet, das heißt Sales und Recruiting, hatte da viel mit IT-Experten zu tun und habe dadurch gemerkt, fast wie so ein bisschen Key-User, Power-User. Ich habe mehr Interesse an den Themen, über die ich so spreche mit den IT-Experten, sei es intern wie extern. Das haben auch andere gemerkt. Und dadurch kam dann so ein bisschen zustande, vielleicht wollen wir jemanden aus dem Business rüberschiften in mehr den IT-Bereich, in den Security-Bereich, was eben den schönen Vorteil hat. Nun ja, die Person versteht das Business, die versteht den Unternehmenszweck, die Geschäftsziele, kennt die Fachbereiche, kennt da wahrscheinlich auch viele Kollegen und hat ein gewisses Netzwerk, hat gewisse Beziehungen und kann aber auch die andere Seite einnehmen. Und ich meine, bei mir, man sieht es jetzt, ist es tatsächlich so weit gekommen, dass ich wirklich komplett die Seiten auch gewechselt habe. Ja, also ich bin nicht mehr bei uns im Front Office, im Business unterwegs, aber ich verstehe es eben sehr gut. Und das enabled mich insofern, als dass ich, die Beziehungen eben habe. Ich bin sichtbar für die Kolleginnen, bei uns zum Beispiel eben aus dem Recruiting. Das heißt, die sprechen mich auch gerne mal an, was sag, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das ist ja voll anders. Und von Security haben wir eigentlich nie was mitbekommen, außer eine jährliche Schulung und mal eine Phishing-Kampagne. Also das heißt, dieses Thema Sichtbarkeit, dem Thema Security bei uns ein Gesicht zu geben, ja, das ist super schön. Und man muss ja sagen, das haben wir in unserem Vorgespräch ja auch kurz angerissen, in der Security sind wir einfach eher eine Einheit, die immer unsichtbar bleibt, weil wir sind dann erfolgreich, wenn nichts passiert, wenn man nichts von uns hört.
Genau.
Und damit unterscheiden wir uns natürlich signifikant von anderen Einheiten wie Einkauf, Sales oder Ähnlichen. Im Endeffekt konkurrieren wir aber alle um ein internes Budget, was wir brauchen, um neue Kollegen, Kolleginnen einzustellen, um neue Tools einzukaufen, um auf Konferenzen zu gehen, um uns weiterzubilden. Und um da zu partizipieren, müssen wir sichtbar sein, müssen wir diese Netzwerke haben und brauchen wir den direkten Connect zum Business. Das ist ganz wichtig. Und deswegen Security Business Partner, Partnering zwischen den verschiedenen Fachbereichen, zwischen IT, zwischen Management, das halte ich für unerlässlich und glaube, ich bin dafür ein ganz gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann.
Ja, das ist ja genau das, dass du quasi auch immer in so bestimmten Bereichen und gerade in so großen Unternehmen, die weltweit aktiv sind, wie Hays zum Beispiel, hast du ja ganz verschiedene Business Units. Du hast, wie gesagt, den Einkauf, du hast das Recruiting, du hast Sales, du hast natürlich die IT-Sicherheit, du hast noch die IT, die sozusagen das ganze Business am Laufen hält. Und du hast ja in diesen verschiedenen Bereichen auch immer wieder Leute, die jetzt weniger technologieaffin sind oder weniger interessiert sind an den Themen und gleichzeitig sind aber ja alle Teil des Ganzen und es ist ja gerade im Hinblick auf sozusagen Cybervorfälle, die von außen an Unternehmen herangetragen werden und irgendwie über irgendeine Lücke ins Unternehmen reinkommen, ist es ja ganz wichtig, dass all diese Menschen, egal wie hoch sozusagen ihre Affinität zu Technik oder IT oder zu diesen Themen ist, dass sie trotzdem ein Gespür dafür entwickeln und auch bekommen, welche Verantwortung trage ich denn?
Ja.
Wie aware muss ich denn sein? Wo muss ich aufpassen, dass eben nicht über meine E-Mail oder mein Postfach oder mein Account irgendwelche quasi Hacker ins Unternehmensnetzwerk eindringen können. Also ich persönlich sehe ja oft auch so den Menschen weniger als das schwächste Glied in der ganzen IT-Sicherheitskette, sondern mehr auch als die erste Verteidigungslinie. Nur, und das ist einfach was, glaube ich, nicht oft genug betont werden kann, wir müssen alle mitnehmen. Und da reicht es am Ende des Tages eben nicht, nur einmal im Jahr eine intensive Schulung zu machen, Phishing-Kampagnen zu starten, sondern man braucht ja auch sozusagen das Verständnis auf der anderen Seite dafür, dass eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise, auch wenn sie uns alle manchmal auf die Nerven geht, einfach unerlässlich ist und mit Abstand das aktuell möglichst sichere Authentifizierung gewährleistet, ja? Und was ist denn so deine Erfahrung? Wie können denn deiner Meinung nach Security Business Partner die Lücke gerade so zwischen auch IT-Experten, die ja wirklich eine komplett andere Sprache sprechen, in Teilen und einzelnen Fachabteilungen schließen, damit eben sämtliche Sicherheitslösungen sowohl effektiv wirken als auch entsprechend praxisnah sind und auch gerne umgesetzt werden wollen?
Also, was vielleicht zu Anfang erstmal wichtig ist, ich bin nicht der Meinung, dass Security Business Partner wirklich die Technologieexperten, die Engineers ersetzen können, sondern das ist quasi eine zusätzliche Funktion, die eingezogen wird und beide Sprachen zu einem gewissen Anteil spricht. Und es kann halt total sinnvoll sein, dass das zum Beispiel eine Person ist, die eben aus dem Business kommt, die auch viel, gehen wir mal auf was ganz Einfaches, viel ins Büro geht zum Beispiel und sich einfach mal daneben setzt bei anderen Fachbereichen, greifbar ist und die kriegen mit, ah, okay, worüber spricht Isabel denn eigentlich so den ganzen Tag? Was macht die so? Man geht mal einen Kaffee zusammen trinken.
Genau.
Ne? Oder man setzt mal einen Workshop auf oder einen kleinen Sprint zusammen. Man setzt sich eine halbe Stunde mal zusammen in den digitalen Raum oder eben auch vor Ort und erklärt sich einfach mal gegenseitig, was haben wir jetzt dieses Jahr vor, zum Beispiel 2025, was sind unsere Projekte, wie können wir partizipieren, wie können wir voneinander profitieren, was sind vielleicht gerade Challenges. Also es ist wirklich viel Beziehungsmanagement, ja, und ich glaube, da müssen wir uns auch manchmal, ich weiß, unser aller Job ist stressig und es ist immer viel los, ja, wir sind ständig unter Beschuss, aber man muss sich auch mal Zeit nehmen, mal einen Kaffee mit dem Gegenüber zu trinken, sich kennenzulernen um das Thema Vertrauen aufzubauen. Das ist, Vertrauen ist nicht nur innerhalb der Security ein ganz wichtiges, sondern eben ganzheitlich zu sehen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Instanzen, die, wie du sagst, sichtbar sind, die Awareness schaffen, im positiven Sinne alle mit involvieren, ja, weil die Menschen, das ist unser wichtigstes Gut, die müssen Bescheid wissen, wie können wir unser Unternehmen schützen, wie können wir es sichern, wie kann jeder dazu beitragen, aber nicht eben mit dem warnenden Finger, sondern hey, hier sind Leute, die machen da coole Projekte, die arbeiten daran, dass wir sicher sind. Wie kann ich mich da vielleicht involvieren? Was heißt jetzt eine neue Regulatorik, die da vielleicht uns betreffen wird? Wie müssen wir aus dem Business reagieren? Also das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher zusammenbringen und greifbar sein. Ich glaube, das ist es.
Ja, vor allen Dingen, und du hast es angesprochen, Regulatorik wird ja jetzt auch aktuell, ist, wie gesagt, zum Beispiel NIS 2 ist ja noch in der Umsetzung, damit wird sich die neue Bundesregierung beschäftigen dürfen.
Ja.
Ist ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie mit der alten Bundesregierung nicht mehr geklappt hat, aber es war ja irgendwie abzusehen, dass das schwierig wird mit dem ganzen Tohuwabohu. Gleichwohl haben wir ja auch andere europäische Regulierungen, sei es jetzt der Cyber Resilience Act oder der EU AI Act. Das ist ja etwas, was quasi alle Unternehmen oder viele, sehr, sehr viele Unternehmen betrifft. Und vor allen Dingen haben ja auch, zumindest sollte das so sein, dass ja auch jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, ein ureigenes Interesse dran hat, dass das Unternehmen weiter bestehen bleibt, weil da hängt ja im Zweifel am Ende des Tages mein persönlicher Arbeitsplatz dran.
Absolut.
Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, sozusagen da die Leute auch einzufangen, ey, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Auf der einen Seite wollen wir persönlich weiterkommen und auf der anderen Seite wollen wir aber auch natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen wachsen, dass sich Arbeitsplätze sicher bleiben und so weiter und so fort. Und das ist ja gerade auch in Zeiten, sage ich jetzt mal, ne, wie aktuell, noch eine größere Herausforderung, ich sag mal so, die Mannschaft zusammenzuhalten,
ja,
weil ja auch viel Unsicherheit gerade im Raum ist, ne? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Haben wir ein drittes Jahr drittes Jahr quasi schrumpfende Zahlen und so weiter und so fort. Also das macht ja etwas mit Menschen, so eine Verunsicherung auf verschiedenen Ebenen. Und du hast es angesprochen, dass es wichtig ist in solchen Situationen auch mal mit den Leuten, hey, wir gehen mal einen Kaffee trinken, wir tauschen uns mal aus. Und ich glaube auch, dass es eben viele, viele kleine Schritte braucht, um einen langen Weg zurückzulegen. Und auch Sicherheit und IT-Sicherheit im Speziellen, das ist ja ein langer Weg. Das ist ja nicht eine Sache, die irgendwo mal beginnt und dann gleich abgeschlossen wird, sondern es ist fortlaufend. Das heißt, je mehr ich mich mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen im Unternehmen in kleinen Schritten auf diesem Weg begebe, den sie vielleicht vorher gar nicht kannten, nicht wollten, nicht realisiert haben oder dessen Bedeutung ihnen gar nicht klar war, desto mehr kommt ja auch für sie selbst ein gewisses Verantwortungsgefühl für diese Sicherheit mit ins Spiel, ne? Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, wie du sagst, dass das eben eine Partnerschaft ist und dass es eben nicht so sein muss, dass diese Menschen super technikaffin sind oder besonders gut in der Technologie zu Hause sind. Die haben dann dafür ihre Experten. Aber es ist halt eben wichtig, dass sie in der Lage sind, das, was die IT-Experten sozusagen tagtäglich bewegt, zu verstehen, zu übersetzen und in den entsprechenden Abteilungen so zu platzieren, dass es alle verstehen.
Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, da müssen wir uns als Cybersecurity-Community auch noch ein bisschen inklusiver darstellen. Weil egal, mit wem ich spreche, es stimmt eigentlich jeder zu. Und ich meine, wir haben es letzte Woche auch beim Women for Cyber Germany Chapter diskutiert. Es ist nicht so, dass wir unbedingt die Leute brauchen, die Informatik studiert haben oder Cybersecurity studiert haben. Davon gibt's auch nicht viele, weil es den Studiengang noch gar nicht lange gibt. Ja, darauf können wir uns nicht verlassen, sondern wir brauchen viel mehr die Leute, die eben eine gewisse Schnittstelle einnehmen können und die Beziehungsmanagement können, die Struktur können, ja, also Priorisierung. Das sind eigentlich so Skills, die kannst du in fast jedem Studiengang, in fast jedem Fachbereich erwerben. Es geht ganz viel auch um Soft Skills, die da gefragt sind, um eben an einem gemeinsamen Ziel an einem Strang zu ziehen, als dass da jemand im Silo meint, rennen zu müssen. Ich bin hier der Cybersecurity-Experte, ich kümmere mich drum und ihr blöden User, ihr macht mir alles kaputt so ungefähr, ne? das, ich glaube, dieser inklusive Gedanke und wer zu der Branche dazustoßen kann, da müssen wir einfach noch ein bisschen offener werden. Das fängt schon an. Das finde ich sehr schön und sehr wichtig.
Ja, ja, ich glaube auch, dass es einfach auch wichtig ist, sozusagen auch außerhalb der eigenen Unternehmen entsprechende Netzwerke oder Beziehungen aufzubauen und sich auszutauschen. Es ist unfassbar wichtig, sich auch in Communities auszutauschen, weil das ja auch kleine Unternehmen haben ganz andere Anforderungen wie Konzerne. Gleichwohl haben sie die gleichen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Nämlich, sie sind alle in irgendeiner Art und Weise potenzielles Ziel für Cyberangriffe. Und das wird ja auch nicht mehr verschwinden. Also das ist wirklich, die Allianz hat Anfang des Jahres ihr Riskbarometer rausgebracht. Da ist Cybersicherheit oder Cybervorfälle sind wieder eines der größten Risiken, vor denen Unternehmen quasi sich fürchten, weltweit. Das World Economic Forum hat natürlich auch in den Zahlen und in den Berichten veröffentlicht, dass Cybersicherheit unter den Top-Risiken für die Zukunft ist. Das ist natürlich auch klar, weil wir sehen das ja auch, wie schnell sich das entwickelt. Also wir haben vorhin kurz über die chinesische ChatGPT-Variante DeepSeek gesprochen. Also wenn man sich überlegt, November 2022 ist sozusagen ChatGPT hat das Licht der Welt erblickt. Es hat jetzt keine 2-3 Jahre gedauert. Da sind unfassbar viele verschiedene quasi Large Language Models um die Ecke gekommen und aufgepoppt. Die werden nicht mehr verschwinden. KI ist ja im Grunde das Buzzword, mit dem quasi versucht wird, alles zu verkaufen. Ja. Am Ende des Tages muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay Leute, KI ist in erster Linie ein Algorithmus. Es ist maschinelles Lernen. Ja, dann gibt's noch Deep Learning und noch neuronale Netze und andere Dinge. Aber im Gegenzug finde ich, ist es unheimlich wichtig, gerade, dass solche Security Business Partner ja auch entsprechende sozusagen Themen in Unternehmen klar darstellen können und auch mal so ein bisschen eine Einschätzung geben können, weil vielleicht sagt sich jemand im Einkauf, ey, ich weiß nicht, ob ich irgendwie in 2 Jahren noch meinen Job habe oder ob es eine KI übernimmt. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir alle irgendwie unsere Jobs mit KI effizienter machen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir alle ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, weil so intelligent ist die künstliche Intelligenz noch nicht. Also das ist einfach auch gerade so ein Hype und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie eine Blase an den Märkten ist, aber das steht auf einem anderen Blatt und das würde in so einem IT-Security-Podcast echt zu weit führen, irgendwelche Finanzauswirkungen der KI-Blase zu diskutieren, wobei es ein spannendes Thema wäre. Vielleicht lade ich mir mal einen Experten dazu ein. Aber ich finde das halt einfach unfassbar wichtig, weil du brauchst dann entsprechende Netzwerke, du brauchst entsprechende Experten, du brauchst Leute, die sozusagen in der Lage sind, das auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Wenn wir jetzt uns so Netzwerke angucken und du sagst ja auch Security Business Partner, das ist unfassbar wichtig im Unternehmen. Aber wie baust du dir denn quasi erfolgreich sowohl innerhalb des Unternehmens als auch extern diese entsprechenden Netzwerke auf? Was gibt's denn da für Tipps, die du vielleicht jemandem geben kannst, der da mit dem Gedanken spielt, in so eine Funktion oder Rolle auch reinzuschlüpfen?
Ja, oder beziehungsweise den Chefs zu sagen, hey, so eine Rolle solltet ihr vielleicht mal schaffen. Das wäre was für mich.
Ja, genau.
Also ich bin der Meinung, dass Security Business Partner helfen sollten, die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit zu beeinflussen und die müssen eben am Puls der Zeit sein, wie du gesagt hast. Das heißt, sie müssen sich auch extern austauschen, fortbilden, das ist ja oft dann wahrscheinlich auch eine Matrixfunktion, die eben zwischen verschiedenen Einheiten hängt, da Impulse geben zu können. Und wie mache ich es zum Beispiel? Wie baue ich mir Netzwerke auf? Nun gut, ich habe es eben schon erwähnt. Also nun sind wir beide Frauen in der IT-Sicherheit und das schreit danach, dass wir schauen, okay, wie verbünden wir uns vielleicht mit anderen Frauen? Ich meine, da gibt's x Netzwerke inzwischen schon. Wir sind jetzt Teil von Women for Cyber, wo man sich sehr gut austauschen kann. Dann muss ich sagen, bin ich immer noch positiv erstaunt, wie viele Security Meetups, Get-Togethers, Communities es gibt, sei es digital bei LinkedIn zum Beispiel oder in anderen Foren, als auch wirklich, wo man sich zum Beispiel in Köln sagt, wir treffen uns jetzt hier, wer Lust hat, wir gehen abends ein Bierchen trinken und was essen, wir lernen uns kennen. Da gibt's unfassbar viele Angebote, wo man einfach mal hingehen sollte. Ja, das ist dann vielleicht im Feierabend, aber ich glaube, wir alle tun das auch aus einer intrinsischen Motivation.
Ja, klar.
Und haben auch Lust, uns auszutauschen. und vielleicht aber auch über den Tellerrand zu schauen, wenn es um Konferenzen geht. Ich zum Beispiel habe mich zuletzt mit jemandem unterhalten, der hat mich total angezündet auf das Thema Quantencomputing und Quantenverschlüsselung. Jetzt war ich immer die, die in der Schule Themen wie Physik gehasst hat, muss ich einfach so sagen. Ja. Und als es dann anfing mit Bits versus Qubits und Alice und Bob und wie läuft das so, war ich erstmal raus. Aber es hat mich dann doch so sehr gekitzelt, ich dachte, oh, das kommt. Ja, und wie du sagst, so ein DeepSeek, okay, hat jetzt gerade den Markt erschüttert, da sind noch ganz andere Dinge, die schneller kommen werden, als wir es glauben. Ich glaube, das BSI hatte letzte oder vorletzte Woche auch erst nochmal veröffentlicht, wie sich die Entwicklung in Richtung Quantenverschlüsselung doch nochmal beschleunigt hat. Ja, also dass das viel schneller geht, als wir letztes Jahr vielleicht noch vorhergesehen haben. Das heißt, über den Tellerrand schauen, am Puls der Zeit bleiben, auch mal zu Events gehen, wo vielleicht gerade nicht steht IT-Security-Kongress. Ja, sondern auch etwas wie World Economic Forum war ich jetzt nicht, finde ich aber eine tolle Geschichte, weil da sieht man es eben auch wieder ganzheitlicher. Man ist nicht so, nicht nur in der eigenen Bubble. Und da wirklich sich engagieren und vielleicht sogar auch eine aktive Speaker-Rolle mal bei Konferenzen einnehmen. Da kann ich jedem nur den Tipp geben, der jetzt sagt, oh Gott, aber ich komme eigentlich aus dem Business, ich steige jetzt gerade erst ein in die Security, was kann ich denn den anderen erzählen? Was interessiert die überhaupt? Sucht euch einen Partner, einen Mentor, macht es zu zweit. Ja, das nimmt die Angst auf den ersten Meter. Und dann kann man da ein schönes Match machen, glaube ich, aus jemandem, der vielleicht schon erfahrener ist und einem Einsteiger. Stellt viele Fragen, weil Fragen stellen gibt dem Gegenüber immer ein gutes Gefühl, ja, weil er im Zweifel mehr weiß und ein bisschen was erzählen kann und ihr lernt auch noch was und ihr haltet halt immer ein Gespräch am Laufen. Und im Endeffekt ist es alles, wie schon erwähnt, es ist viel Kommunikation, viel Beziehungsmanagement, viel die Bälle irgendwie hochhalten, zusammenhalten, weil so viele Themen passieren. Die Technologie entwickelt sich einfach schneller, als wir es begreifen können an manchen Stellen. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke auch, dass Netzwerke sowohl intern als auch extern enorm wichtig sind, um einfach auch langsam und stetig sozusagen diesen Stein zu höhlen mit einem kontinuierlichen Tropfen, dass das einfach auch überall durchsickert. Also das ist ja auch was ich quasi mit unserem Podcast versuche, dass ich das Thema versuche, möglichst verständlich, möglichst vielen Menschen nahe zu bringen, weil das betrifft uns ja nicht nur im Berufsleben, sondern das zieht sich ja auch ins Private, ne? Das zieht sich bis quasi zur Kindererziehung, Schulbildung etc. pp. Also mir fallen da zig Ebenen ein, wo wir alle anfangen müssen, einfach dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig einmal eben, sage ich jetzt mal, eine Medienkompetenz auf der einen Seite, aber auch eine IT-Kompetenz, eine IT-Sicherheitskompetenz mit einhergeht, damit wir einfach auch das, was da kommt, und du hast es ja angesprochen, also Quantencomputing ist ein Thema, das wird vorangetrieben. Es gibt Zahlen, die sagen, 2030 ist es realistisch, dass wir Quantencomputer haben werden. Es gibt Leute, die sagen, das kriegen wir viel früher hin. Ich weiß nicht, ob die NSA im Keller schon einen stehen hat. Das kann ich nicht sagen. Gleichwohl ist es auch was. Und wie du sagtest, das ist ja nicht nur ein IT-Thema, Quantencomputing, sondern eben auch ein physikalisches. Also das ist einfach auch noch, da stehen wir vor Herausforderungen, die schon auch so ein bisschen auf einer anderen Ebene noch sind. Aber gleichwohl geht ja der Trend auch bei Angreifern schon dahin, dass sie sagen, hey, wir klauen uns einfach die Daten, egal ob sie verschlüsselt sind oder nicht, und entschlüsseln die einfach später, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben und wenn wir entsprechende Rechenleistungen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist ja nichts, was ewig dauert. Also wenn ich habe super viele Star Trek-Folgen geguckt. Ich weiß nicht, wie viele und wie viele verschiedene Staffeln, ob jetzt die alten Folgen, die neuen Folgen, ob Picard oder irgendwelche Raumstationen. Ich habe sie alle geguckt, also nicht alle Folgen, aber ich habe sehr viele Folgen geguckt.
Ich nicht, Schande über mein Haupt.
Das ist überhaupt nicht, ich finde das, und ich saß da schon, ne, so als Jugendliche und dachte mir, wow, wie cool ist denn das? Du klickst irgendwo drauf und sprichst mit Leuten. Jetzt hat jeder irgendwie so ein Telefon Jeder rennt nur noch so rum und spricht irgendwelche Sprachnachrichten da rein. Die werden über den kompletten Erdball verteilt, weil ich bin ja in der Zeit groß geworden, da konnte man irgendwann noch mal ins Internet, wenn der andere nicht telefoniert hat. Und es hat schreckliche Geräusche gemacht. Es hat 100 Jahre gedauert. Und das sind ja Entwicklungen, die in einer so kurzen Zeit passiert sind, die sich so rasend schnell verändert haben. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass halt eben Menschen, die so eine Security-Business-Partner-Funktion haben, auch klarkommen damit, dass es eben auch vielleicht Menschen in Unternehmen gibt, die mit dieser Geschwindigkeit einfach auch nicht zurechtkommen oder einfach sozusagen an einem Punkt in ihrem Leben standen, als es losging, dass sie einfach sich auch gar nicht mehr darauf einlassen konnten, wollten, wie auch immer, und jetzt gezwungen sind, diese Dinge zu nutzen. Also mein Vater hatte keinen Internetanschluss, der hatte kein Smartphone, der hatte kein Online-Banking, der war sowas von analog, so, und das war ja nicht nur er, oder das ist ja nicht nur er so, ne, also es gibt einfach auch noch viele Leute, die sagen, nein, also ich mache beispielsweise zu Hause, habe ich zwei PCs, mit dem einen mache ich meinen, da lade ich Fotos hoch, da mache ich da arbeite ich drauf, und mit dem anderen, da gehe ich nur ins Internet und mache da sonst nichts drauf. Es gibt so Menschen, und es ist ja auch die so eine von Haus aus grundlegende Skepsis diesen ganzen Themen gegenüber haben, zu Recht, weil es ist super gefährlich. Gleichwohl kommen wir nicht mehr drumrum. Also es wird sich ja nicht mehr zurückdrehen, dieses Rad.
Richtig.
Und jetzt würde ich gern mit dir, weil du ja auch bei Haze quasi da auch an der Quelle sitzt, nochmal mit dir auf dieses Thema eingehen. Wie können Unternehmen besser auf die steigende Nachfrage nach IT-ExpertInnen reagieren angesichts des Fachkräftemangels? Gibt's da innovative Ansätze, um die Rollen zu besetzen? Oder gibt's irgendwie Ideen, mit denen ihr um die Ecke kommt und sagt, hey, probiert es mal oder probiert jenes?
Ja, ich glaube, ich kann das Rad jetzt nicht so einfach neu erfinden, aber das spielt jetzt wieder genau darauf ein, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen. Versucht auch intern im Unternehmen die Leute zu erkennen, die mehr machen wollen, die sagen, ich gehe bei einem Change mit. Das kann auch durchaus eine jüngere Generation sein und die ihr als vielleicht am Anfang Key-User, Power-User, um so diesen klassischen Begriff mal wieder aufzunehmen, den wir wahrscheinlich alle kennen, zu enablen, die vielleicht zu 10% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit in Projekte mit reinzunehmen, einen Roundtable, eine Arbeitsgruppe zu gründen im Unternehmen zum Beispiel, um auch mehr Leute für die Bereiche im Unternehmen zu begeistern und rüberzuholen, für die es vielleicht schwierig ist, Leute zu finden, sei es IT oder Informationssicherheit, weil ich weiß, es gibt ganz viele, und ich zähle mich dazu, die vielleicht nicht damals mit 18 gesagt haben, ich will jetzt ein Informatikstudium machen, da kam ich einfach nicht drauf, das wurde mir nicht vom Hause mitgegeben. Ich habe die sichere Variante, sicher, BWL genommen, ja, die aber im Verlaufe ihres Lebens und ihrer beruflichen Ambitionen merken, nee, eigentlich liegt mir das, eigentlich finde ich das spannend, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich umsatteln soll.
Ja,
also die Leute enablen und natürlich auch da wieder netzwerken. Ne? Also LinkedIn ist ein Riesenthema, da einfach sichtbar sein, die eigene Marke, die Unternehmensmarke positiv darstellen, das spricht Leute an. Ja, da jetzt nicht eine plumpe In-Mail an jemanden schicken, sondern wirklich einfach interagieren und Beziehungen aufbauen, und irgendwann trifft man sich vielleicht, ich sag immer, man trifft sich immer zweimal im Leben, ne? Wer weiß, wie man zusammenkommt. Richtig. Ich glaube, das ist ganz viel, und natürlich auch auf Konferenzen, Events oder mal zu Meetups gehen, Leute kennenlernen, hey, hast du nicht wen, ich suche jemanden, weil man kennt immer wen, und ich glaube, dieses Netzwerkthema ist ein ganz wichtiges, ja, und sich da einfach connecten.
Ja, das stimmt. Also ich genieße das sehr, muss ich sagen. Also ich versuche ja auch über die Netzwerke entsprechend Gäste und Gästinnen sozusagen für das weiße Kaninchen zu finden, und habe da einfach auch die Möglichkeit, mich auszutauschen als Quereinsteigerin und einfach auch mal so zu fragen, hey, was sind denn sozusagen die Herausforderungen, mit welchen du umgehen musstest, was hast du erlebt, wie hat sich's gelöst und so weiter und so fort. Und ich finde, es ist unfassbar wichtig, sich da offen zu sein für und da zu gucken, okay, wo will ich hin, wie komme ich da hin, und auch zu schauen, du hast es gesagt, auch, dass die Unternehmen intern schauen, wen könnte ich denn dahin entwickeln? Weil vielleicht gibt es genau die Leute, die jetzt schon, weil die KI vielleicht 80% ihrer Aufgaben übernehmen wird, Angst haben und vielleicht sich umgucken. Und da hat man doch im Grunde die größten Chancen, jemand, der eben das Unternehmen, die Kultur, alles schon kennt, Prozesse kennt, zu sagen, hey, wir wollen dich auch weiterentwickeln. Das ist ja auch was man als unheimlich große Chance auch erkennen kann und mitnehmen kann, ja.
Definitiv. Einfach offener werden. Weil, also wenn ich mal reflektiere, ich bin jetzt gerade mal knapp 10 Jahre im Berufsleben, noch nicht mal. Und ich habe bei einem bekannten Einzelhändler damals meine Journey begonnen, sozusagen. Und da hatten wir in der Zentrale der Gesellschaft hatten wir einen Internet-PC. Das muss man sich mal vorstellen, ja, einen. Mit dem irgendwie externe Kommunikation, so to say, möglich war. Das war 2015. Das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das Unternehmen sicherlich selbst auch nicht. Aber es ist gar nicht mal so lange her. Und da sehen wir wieder, wie schnell es sich entwickelt, wie schnell sich dann auch die Jobs drumherum entwickeln, die Strukturen drumherum entwickeln und wie viel wichtiger das Ganze, jetzt wieder ein riesen Buzzword, Digitalisierungsthema einfach wird. Und da will ich einfach jeden ermutigen, das ist eine sichere Zukunft. Es ist nicht so schwer, komplex, weit weg von dem, was ihr tut. Es ist nie zu spät, sich auch nochmal neuen Dingen zu öffnen, sich zu involvieren, zu netzwerken und was Neues einfach auszuprobieren. Bei mir hat es geklappt und es wird sicherlich auch bei vielen anderen klappen. Genau. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache.
Ja, das ist auch ein super Schlusswort. So, oder? Engagiert euch, kümmert euch drum, seid mutig. Ich sage ja immer nur, die Mutigen werden belohnt. Also es ist auch nicht so schwer, als quasi nicht technikaffiner Mensch wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber wenn man ein Faible hat für solche Themen wie Kryptografie, finde ich übrigens auch mega spannend. Habe ich schon mehrere Vorträge dazu gehört und ich bin wirklich, freue mich sehr, dass ich im Sommer mit jemandem sprechen werde, der Post-Quantum-Kryptografie mit hier in den Podcast nimmt. Kleiner Spoiler, da freue ich mich schon total drauf, weil das ist wirklich was wir uns im täglichen Leben so gar nicht vorstellen können. Und es ist gar nicht so schlimm, wie sich's anhört. Und es ist für mich persönlich super spannend. Ich habe jetzt einen Vortrag zum Thema Geschichte der Kryptographie gehört und ich wusste gar nicht, dass bis quasi in den 90er Jahren wurdest du, wenn du irgendwelche kryptografischen Dinge mit nach Frankreich nimmst, hättest du verhaftet werden können, weil die Regierungen das nicht wollten, dass irgendwelche Menschen Nachrichten verschlüsseln. Und ich dachte so, naja, das ist klar, mir leuchtet das ein, weil natürlich in den ganzen Kriegen, und das ist natürlich eine Kriegsentwicklung, sind wir ehrlich, also Kryptographie wurde erfunden, damit sozusagen der Gegner nicht mitbekommt, wo ich meine Artillerie und so postiere und welche Wege ich gehe. Und das geht ja schon weit bis zu den Ägyptern und so zurück. Also das ist schon sehr, sehr alt, dass Menschen angefangen haben, irgendwie Dinge zu verschlüsseln, damit was geheim bleibt. Und ich finde das super, super spannend und das ist einfach auch was wir täglich nutzen, weil natürlich fragt keiner, welche Kryptografie in unseren iPhones oder in unseren Smartphones angewendet wird, aber es ist tatsächlich etwas, was wir tagtäglich nutzen und uns gar nicht so bewusst machen. Also von daher spannendes Thema, da werde ich auch sicherlich noch die ein oder andere Folge dazu machen, weil da bin ich auch total angefixt worden.
Da bin ich gespannt.
Also, liebe Isabel, vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin heute warst.
Ich
freue mich total. Ich fand das Thema spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema Security Business Partner weiterentwickeln wird.
Vielleicht haben wir einen Term geschaffen.
Ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich glaube, dass es eine wichtige Position in Unternehmen ist, egal welcher Größe. Und gerade auch in mittelständischen Betrieben können da sicherlich Leute auch gut reinentwickelt werden, die da irgendwie vielleicht jetzt noch keine Idee von haben, aber vielleicht deinen Appell gehört haben und dem nachgehen. Genau. Also wie immer bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, wenn euch die Folge da draußen gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast und empfehlt ihn gerne Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern. Ich sag an der Stelle danke an Isabel, danke an euch, dass ihr zugehört habt und wie immer gilt, keep calm and get protected. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.